Hi Flo.
Hi Jan.
Ich habe dir zum Einstieg heute wieder ein paar Episodentitel mitgebracht von einer Serie und du darfst raten. Ich habe 3 Stück. Mhm. Ich bin bei dieser Serie jetzt einmal nicht sicher, ob das wirklich von leicht zu noch leichter ist.
Okay.
Und ob man da überhaupt drauf kommen kann. Aber ich glaube, vielleicht als kleiner Tipp, es ist thematisch nicht ganz so weit von unserer heutigen Episode weg.
Okay.
Vielleicht kommst du ja drauf.
Ja, ich bin gespannt.
Der erste Titel lautet Doppelgänger.
Doppelgänger? Oh, das sagt mir sogar was. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du sagst, es ist thematisch nicht weit weg, gebe ich jetzt direkt mal einen Hot Guess ab und sag einfach mal Akte X.
Knapp daneben.
Ah, okay.
Aber es ist nicht zeitlich nicht weit weg und auch in einem anderen Bezug, sag mal, aber das wäre jetzt zu viel getippt. Ich sag mal, die zweite Folge heißt Rendezvous.
Okay, kann auch alles sein. Nee, dann gebe ich noch mal einen weiter.
Und dann habe ich die, als Tipp ist es die allerletzte Folge der Serie. Mhm. Die heißt All the Time in the World.
Ah, wobei, bei Doppelgänger fällt mir jetzt doch was ein. Und zwar, die letzte sagt mir jetzt nichts, aber ich glaube, Doppelgänger spielt ja in der Serie eine sehr große Rolle. Sind wir bei Fringe zufällig?
Da gibt es, glaube ich, auch eine Doppelgängerfolge, ja.
Ja.
Aber nein, wir sind knapp daneben, aber ziemlich nah dran an den beiden, denn wir sind bei Alias, die Agentin.
Oh, sehr gut. Ja, das hätte ich natürlich eigentlich auch wissen können. Über die sprechen wir ja gleich auch nochmal. Okay, ja gut. Aber dann habe ich diesmal keinen Punkt ergattert. Ich höre...
Night Action.
Code bitte.
Popcorn, Kino, Nachos, Eiskonfekt.
Ah, Agent Jan Werner?
Richtig. Und damit sind wir auch direkt in unserer neuen, etwas thematischen Schwerpunktfolge, sage ich mal, zur Agentenserien-Thematik. Und wir hatten es ja angekündigt, wir sprechen heute über... Nicht nur 2 Agentenserien, aber schwerpunktmäßig eben über The Night Agent und The Recruit. Und damit heiße ich dich nochmal herzlich willkommen, Flo.
Ja, danke, danke. Ja, den cineastischen Höhepunkt haben wir uns nicht nehmen lassen. Ich bin gespannt. Als du gesagt hast, Agentenserien bzw. Recruit und Night Agent, hatte ich Bock, weil ich eigentlich die Thematik ganz gerne mag. Und wir werden, glaube ich, heute in unserer Episode auch mal so aufzeichnen, wie abwechslungsreich doch auch das Thema Agenten in Serien sein kann. Finde ich ganz spannend.
Ja, wir haben uns deswegen auch für diese beiden Serien entschieden, weil sie so damals zu einem ähnlichen Zeitraum gelauncht wurden bei Netflix und jetzt auch innerhalb von wenigen Wochen in die zweite Staffel gegangen sind. Beide, wie gesagt, Netflix Originals, die so ein bisschen im Fahrwasser schwimmen von dem, was ja so die letzten Jahre auch mit der Dad-TV-Welle bei ursprünglich, sag ich mal, eher Prime ja losgelassen wurde. Und aber eigentlich ja auch ganz klassisches Agentenfernsehen ist, wie wir es ja auch schon seit den 90ern ja immer wieder gerne sehen und dementsprechend auch über die Jahre sich hier viel aufgebaut hat, was man hier mal auch als Referenzobjekte heranziehen kann. Und das wollen wir eben dann heute auch machen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir schauen uns mal so bestimmte Kernkompetenzen an, die bei Agentenserien immer wieder im Mittelpunkt stehen. Und schauen dann, wie sich unsere beiden Neueinsteiger in diesem Metier schlagen. Und würde aber trotzdem quasi sagen, das Sinnvollste ist, wenn man sich über 2 Serien eben hauptsächlich unterhält, dass wir erstmal denjenigen, die hier noch kaum Berührungspunkte mit hatten, ein bisschen erklärt, um was es bei Night Agent und Recruit jeweils geht. Mhm. Und wir haben uns mal ein bisschen aufgeteilt und den Anfang macht jetzt der Flo, der euch in die Welt von Night Action und The Night Agent einführt.
Genau, denn auch unser kleines Schauspiel hier am Anfang dieser Folge, das ist sozusagen aus The Night Agent gestohlen. Denn dort haben wir den FBI-Agenten Peter Sutherland, der eines Tages bei einer Zugkatastrophe, sage ich mal, heldenhaft agiert und quasi verhindert, dass zahlreiche Menschen sterben Und daraufhin allerdings ja sozusagen strafversetzt wird, sage ich mal, weil es immer mehr Gerüchte gibt, dass er vielleicht doch auch was mit dem Anschlag zu tun haben könnte und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er landet dann schließlich im Keller der FBI-Abteilung sozusagen und sitzt dort den ganzen Tag an einem Telefon, beziehungsweise im Keller des Weißen Hauses ist es tatsächlich, und sitzt dort an einem Telefon und bewacht dieses Telefon. Und ich erinnere mich noch damals, als die Serie, ich glaube 2023 in der ersten Staffel kam, da war das auch so das große Ding, mit dem Netflix das so beworben hat. Da sitzt irgendwie jemand die ganze Zeit im Keller des Weißen Hauses an einem Telefon, das nie klingelt, und dann, während Peter Sutherland eben dort sitzt, klingelt es dann eben doch. Und ja, was dann passiert ist, es entspinnt sich eine große Verschwörungsgeschichte, denn die Menschen, die auf diesem Telefon anrufen, das sind ja Agenten, die dann quasi Hilfe brauchen. Und in dem Moment, wo dann das Telefon klingelt, ja, bekommt Peter es eben mit einer jungen Frau zu tun, die diese Nummer von diesem Telefon von ihrem Onkel und ihrer Tante bekommen hat. Und dort eben Peter um Hilfe bittet, weil, ja, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber da auf jeden Fall in diesen Fall verwickelt wird. Und das ist sozusagen die Ausgangshandlung der ersten Staffel, die, wie gesagt, 2023 bei Netflix anlief. Und daraufhin haben wir dann eine Staffel oder eine Serie mit 10 Episoden, ich glaube, die alle so zwischen 45 und 60 Minuten dauern, in der wir dann ganz klassisches Agentenfernsehen haben mit Peter Sutherland, mit einer politischen Intrige, mit einer Verschwörung, mit dieser jungen Dame, der sie anruft. Rose heißt sie, die ihn da quasi dann auch unterstützt bei seinem Fall sozusagen. Und dann bekommen wir es später noch mit anderen Rollen zu tun. Da werden wir gleich nochmal speziell drauf eingehen. Aber auch hier lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Staffel endet dann irgendwann, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber natürlich endet es alles gut. Und dann gibt es jetzt eben die zweite Staffel seit kurzem, die dann nochmal so eine andere Handlung hat, die jetzt per se nichts mehr, sage ich mal, mit diesem Telefon zu tun hat. Also da dieses Ding aus der ersten Staffel, das fällt da so ein bisschen weg. Es wird zwar noch hier und da erwähnt, aber ich sag mal, der Aufhänger ist nicht mehr dieses Telefon, was dann klingelt. Und ja, ich glaube, wir werden jetzt gleich in unserer Besprechung nochmal so näher auf einzelne Figuren oder auf den Fall nochmal eingehen. Es ist nur zu sagen, auch die zweite Staffel ist da im Prinzip oder tut es da der ersten Staffel gleich. Wir haben wieder einen Fall, wieder politische Intrigen. Diesmal geht es da um Terrorismus. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, was wir hier unter The Night Agent sehen können. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest, aber ich glaube, das würden wir dann jetzt, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch vertiefen.
Ja, ich denke, du hast eigentlich das Relevanteste zur Serie gesagt. Wie gesagt, wir haben 2x10 Folgen hier inzwischen, womit die Serie sich auch von der Serie, die ich kurz ja, noch vorstellen möchte, und sich unterscheidet, denn die hat deutlich weniger Folgen. In der ersten Staffel waren es 8, in der zweiten sind es sogar nur 6. Ansonsten haben wir aber auch bei The Recruit einen, sage ich mal, eher Einsteiger oder Anfänger in der Agentenwelt. Allerdings unterscheidet sich es dadurch, dass es nicht das FBI ist, sondern hier sind wir in der Welt der CIA. Also für die, die vielleicht wirklich ganz neu im Agentenmilieu unterwegs sind: FBI ist in den USA der Inlandsgeheimdienst und CIA ist sozusagen der Auslandsgeheimdienst. Ja? Also sind eigentlich diese beiden Dienste, die immer wieder bei den diversesten Agentengeschichten dann ja aus der realen Welt sozusagen mit eingewoben werden. Ne? Und ja, The Recruit ist der ja titelgebende Anfänger hier, ein frisch gebackener CIA-Anwalt. Owen heißt er, Owen Hendricks, wird gespielt von Noah Centineo, den man ja hauptsächlich aus Teenie-Filmen bislang kannte. Und ja, der fängt in einer auch ganz ähnlichen Situation erstmal seinen Dienst dort an. Er hat keine richtig operative Ausbildung und ist eigentlich eher so ein für den Schreibtisch gedachter Anwalt bei der CIA. Und beim Durchsehen von bestimmten, ja, Briefen kommt er einer Bedrohung für die CIA auf den Grund und stößt dann auf die ehemalige Agentin Max. Die wird gespielt von Laura Haddock. Und das stellt sich dann relativ schnell als dann doch ziemlich brisant heraus, was es damit auf sich hat. Und so wird dieser Schreibtischhengst dann ja peu à peu in die ja, ganz ja, Feldarbeit einer Agentenorganisation verstrickt. Und da gibt es dann auch wiederum eine ja, Verschwörungsgeschichte, ganz klassischer Art, mit politischen Machenschaften, Verrat. Und auch auf internationalem Boden agieren wir hier wiederum auf verschiedensten Ebenen. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner, grober Überblick, um was es dann hier geht. Wie gesagt, der Hauptunterschied ist CIA zu FBI und hier eben ja eine, sag ich mal, eher dann, ja, wie soll ich sagen, eine Person, die aus dem ja, Anwaltsmilieu kommt, die unfreiwillig in diese ja, Sache hinein verstrickt wird, während es ja eigentlich in The Night Agent schon um einen gut ausgebildeten Agenten geht, der erstmal ja strafversetzt wurde und dann wieder
Ja,
reaktiviert
wir haben ja
wurde.
diese klassische Fish-Out-of-Water-Komponente irgendwie drin in The Recruit, glaube ich,
Genau.
ne? Also ich glaube, das fasst es soweit ganz gut zusammen. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt schon so erwähnt hast, aber die Tonalität ist natürlich auch nochmal eine ganz andere. Da werden wir wahrscheinlich aber auch nochmal später drüber sprechen.
Da kommen wir bestimmt noch drauf zurück, aber kann man schon mal grundsätzlich sagen, dass, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass The Recruit schon leichtfüßiger ist,
Ja.
mit einem definitiven Agenten-Comedy-Unterton. Also es ist keine Agenten-Comedy per se, aber es hat auf jeden Fall immer wieder so Running Gags und die sucht man dann bei The Night Agent eher
Ja.
vergeblich. Aber auch dort gibt es immer wieder auch kleine Gags, also es sind keine absolut seriösen Stoffe. Da gibt es ja auch in dem Milieu andere Genrevertreter, die da wesentlich mehr noch auf die komödiantische Brechung verzichten. Ja, und wir haben uns jetzt eben 007 Kernkompetenzen überlegt, die ja, signifikant im Agenten-Thriller-Genre sind. Dabei haben wir uns dann auch jeweils versucht, ein paar Referenztitel herauszusuchen, die da extreme gute Arbeit leisten. Und dann werden wir jeweils die beiden aktuellen Starter damit in Verbindung setzen und vergleichen. Und da beginnen wir mal mit einer, ich sag mal, Kernkompetenz, die nicht nur im Agenten-Thriller wichtig ist, aber natürlich speziell da, denn wenn es um Leben und Tod geht, dann muss natürlich Spannung drin sein, Nervenkitzeln, man muss mitfiebern, man muss da am Sessel kleben und das, was hier Pionierarbeit geleistet hat in diesem Segment, was Spannung betrifft, war, ich glaube, inzwischen vor über 20 Jahren die Serie 24. Und die hast du jetzt als Referenztitel für Nervenkitzeln mitgebracht. Warum und wie schlägt sich jetzt im Vergleich dazu hier die junge Konkurrenz?
Genau, also ich glaube, es ist nur gerecht, hier mit diesem Klassiker sozusagen irgendwie zu starten, 24. Jetzt weiß ich, dass nicht jeder alle Staffeln mag. Ich selbst bin jetzt auch irgendwann, ehrlich gesagt, ausgestiegen, aber per se, glaube ich, ist 24, wenn es um die Agententhematik geht, ja, mittlerweile oder nach wie vor immer noch oberste Speerspitze, das muss man einfach so sagen. Also allein diese Echtzeiterzählweise, die erzeugt ja, bei mir als Zuschauer halt so eine unmittelbare Nähe und so eine Art Dringlichkeit, sage ich mal, und hält einen dadurch natürlich kontinuierlich unter Strom. Das war damals ja auch, ich weiß gar nicht, wann startete die 2000,
Kurz nach 9/11.
kurz nach, ah genau, war das ja auch was komplett Neues und was komplett Innovatives, das kannte man so noch nicht. Und das war natürlich schon einfach immer gigantisch. Ich erinnere mich noch, als ich damals bei meiner Schwester, ich kann mich noch genau an diesen Abend erinnern, zum ersten Mal so eine 24-Folge gesehen habe und dann dieses Uhrenpiepen, was dann immer kam vor den Werbepausen und dann auch nach den Werbepausen und auch dann manchmal zwischen Szenen wechseln. Also sowas hatte ich damals noch nie gesehen. Und dazu kommen natürlich noch, sage ich mal, diese vielen unvorhersehbaren Wendungen, die es ja auch dann in 24 gibt, so wie auch, sage ich mal, dieser Game of Thrones Aspekt, unter den man ihn vielleicht heute bezeichnen würde, dass du halt relativ frühzeitig zu verstehen bekommst, dass eigentlich keine Figur sicher vor dem Tod ist. Jetzt vielleicht mal abgesehen von Jack Bauer himself natürlich. Aber nichtsdestotrotz hast du da oder wird dir relativ schnell klar gemacht, dass da jederzeit jeder draufgehen kann. Und genau, mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer hast du natürlich außerdem noch eine sehr emotional komplexe Figur, würde ich schon sagen, die dich hier durch die Serie mitnimmt und die auch immer wieder in Situationen kommt, in welcher er dann entweder seine grauen Zellen anstrengen muss, also so ein bisschen rätselmäßig unterwegs sein muss, oder eben halt seine Fäuste auspacken muss. Also auch da finde ich, ist diese Mischung sehr, sehr gut. Und dazu kommt er halt auch immer wieder in irgendwelche moralische Dilemmas und das treibt die Spannung ebenfalls auch weiter an. Und so muss ich schon sagen, dass 24 ja auf so vielen Ebenen einfach dieser Wettlauf gegen die Zeit in den meisten Staffeln ja eben so auch ein Wettlauf gegen Terroristen oder Attentätern oder halt auch Intriganten aus den eigenen Reihen ist. Und ja, dadurch wird dieser Druck und die Intensität, die diese Serie ausstrahlt, eigentlich bis ins Unermessliche gestiegen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt tatsächlich. Ich wollte immer mal irgendwie nochmal die mir noch fehlenden Staffeln, ich glaube, das müssten noch so 3 oder 4 sein, nachholen. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Vielleicht werde ich dann meine Meinung nochmal ein bisschen ändern. Kann gut sein, dass es nicht mehr, dass es im Jahr 2025 alles nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe länger nicht mehr reingeguckt und das ist so das, was ich mit 24 verbinde. Und ja, wie gesagt, dieses digitale Uhrticken, also allein das ist schon, glaube ich, für mich ausschlaggebend dafür, dass diese Spannung einfach immer spürbar ist. Also wenn ich das irgendwo höre, dann kriege ich schon Gänsehaut.
Ja, also dieses Echtzeitkonzept ist ja auch eigentlich fürs Agentengenre, dieses Genre, das ja so geprägt ist von Countdowns, gibt es ja schon seit Urzeiten, also seit der Cobra übernehmen Sie, ne? Also der Urfassung von Mission Impossible, ist ja dieses Ticken einer Bombe, einer Uhr immer wieder in dem Milieu vorzufinden und sorgt dann halt für eine sehr starke Involvierung beim Zuschauer. Und das ist auch ein guter Übergang zu der Serie, die zwar ein ziemlich anderes Konzept hat, die ich nämlich in dem Bereich mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das ist von 2018, die Miniserie Bodyguard, die bei Netflix zu sehen ist. Ich glaube, ich ursprünglich zwar eine BBC-Produktion gewesen und die ist im Gegensatz zu 24 ja ziemlich überschaubar, hat nur 6 Folgen, aber hat eine, ja, sag ich mal, ähnliche Prämisse wie die Ausgangslage von The Night Agent, denn auch hier gibt es am Anfang eine, ja, eine Art Geiselnahme in einem Zug und der Kriegsveteran David Budd, der wird gespielt von Richard Mann, der muss oder wird da mit seinen, ist, fährt mit seinen Kindern zufälligerweise auch in dem Zug und entschärft da diese Situation. Und daraufhin wird er zur, ja, Innenministerin berufen und zu ihrem persönlichen Bodyguard-Titel gebend. Und daraufhin entspinnt sich dann über, ja, 6 Folgen eine sehr engmaschig gewobene Verschwörungsgeschichte eben rund um ihn, seine Vergangenheit und eben diese Julia Montague, die Premierministerin, beziehungsweise am Anfang ist sie eben noch die Innenministerin. Und das war für mich damals, ich habe die sogar 2-mal gesehen, eine extrem fesselnde Seherfahrung. Auch hat angefangen allein schon mit dieser zu Beginn einführenden Zugsituation und hatte dann immer wieder solche Momente, die auch mit diesem tickenden Bombenmotiv gespielt haben und mit dieser, ja, Unzuverlässigkeit darüber, ob unser traumatisierter Held tatsächlich ein Held ist oder irgendwie trotz dessen, dass er so eingeführt wird, irgendwie in dieser Verschwörung mitverstrickt ist, war wirklich eine absolut ja, nervenzerfetzende Erfahrung, die Serie beim ersten Mal zu sehen, hat sogar beim zweiten Mal immer noch gut funktioniert. Und dementsprechend würde ich die auch heute noch empfehlen, auch wenn es jetzt, wie gesagt, schon 7 Jahre alt ist und Richard Madden vielleicht auch jetzt nicht der extrem große Sympathieträger ist, hat er dort doch eine Performance hingelegt, dann die extrem guter Kontrast war zu dem, wie man ihn vorher in Game of Thrones halt kannte. Also für mich eine kleine, feine englische Genreperle, die, ich glaube, sogar mal auf ZDF dann ausgestrahlt wurde, also die schon auch einen gewissen Ruf sich erarbeitet hat. Also ich denke, da ist auch definitiv was dahinter.
Ja.
Und da habe ich auch direkt schon einen Übergang, glaube ich, zu unserer heutigen beiden Serien. Denn, wie gesagt, hier hatten wir auch diese Situation im Zug am Anfang. Und ich persönlich muss sagen, wenn ich das jetzt direkt gegenüberstelle, so stark mitgefiebert wie da hatte ich beim Einstieg von The Night Agent beispielsweise nicht. Also ich fand den schon auch gut, aber ich hatte immer diesen Vergleich im Hinterkopf und muss sagen, dass mich irgendwie, da hat mir von Beginn an so ein bisschen, weiß nicht, wie es dir ging, so ein bisschen die Fallhöhe gefehlt. weil man ja von vornherein gewusst hat, jetzt kommt dann irgendwann, vielleicht auch dem geschuldet, dass man die Promo schon hatte, jetzt kommt dann irgendwann ja erst diese Situation mit der, mit dem Telefon. Also wie kommt der jetzt dahin? Und im Gegensatz dazu wusste ich damals bei Bodyguard eben am Anfang nicht, worauf es jetzt hinausläuft bei dieser Zugsituation, ob es vielleicht wirklich auch da schon zu einer Tragödie kommen kann, worauf sich der erst rehabilitieren muss oder so.
Ja, spannend, dass du es sagst. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, zumindest was diese Zugszene angeht. Da muss ich jetzt auch rückblickend sagen, die hat mich nicht so gefesselt, wie sie vielleicht sollte. Nichtsdestotrotz, und da würde ich jetzt dann vielleicht direkt mal das Thema dann auch für die Serie aufmachen, finde ich trotzdem, dass The Night Agent über die zwei Staffeln in Sachen Spannung und Nervenkitzel dann doch sehr vieles richtig gemacht hat. Mhm. Also wir haben eben, wie gesagt, Peter Sutherland, unseren Helden, der immer in Situationen gerät, bei denen ich dann schon auch irgendwie gedacht habe, boah, ey, wie will er denn jetzt dieses Problem lösen? Und ich habe mal ein Beispiel, was vielleicht jetzt so ein bisschen komisch erstmal klingt, aber was ich finde, was eigentlich perfekt passt, weil wenn man so an Spannung und Nervenkitzel denkt, denkt man vielleicht irgendwie an große Action-Momente oder verbindet das irgendwie damit. Aber ich finde, in der zweiten Staffel gibt es einen Moment oder eine Situation, sage ich mal, in der, ja, ohne jetzt viel zu verraten, du wirst aber wissen, was ich meine, eine Lüge gegenüber einer eigentlich freundlich gesinnten Person aufrechterhalten werden muss, um halt an bestimmte Dokumente zu kommen. Mhm. Und auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Blick kein so klassischer Spannungsmoment ist, so hat dann doch diese Lüge, die sie dann über mehrere, ja, ich glaube über anderthalb Folgen so aufrechterhalten, dann doch bei mir dafür gesorgt, dass ich dachte, oh Gott, jetzt bricht das ganze Kartenhaus irgendwie zusammen. Und das wiederum hat dann eben dann doch zu diesem Nervenkitzel geführt, weil ich dann in meinem Kopf so Dinge weitergesponnen habe, die dann irgendwie passiert sind und halt die Frage nach den Auswirkungen, die habe ich mir dann eben gestellt. Oh Gott, was wird jetzt mit den Figuren passieren? Und ich finde, das macht The Night Agent in vielen Momenten sehr, sehr gut, dass es oft so Momente gibt, wo man sich dann denkt, oh Gott, wie könnte das denn jetzt weitergehen? Und das hat bei mir dann schon diese Spannung und diesen Nervenkitzel erzeugt.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich finde auch von unseren heutigen beiden Serien ist The Night Agent definitiv näher an dem, was für mich auch dieses extreme Mitfiebern ausmacht. Mhm. Hat bessere Spannungsmomente, hat mehr, ich sag mal, diese Momente, wo man auch Angst um seinen Protagonisten hat. Und auch dieses, wie du sagst, Aufrechterhalten von Spannungsmomenten, die ausgereizt werden, bis man sich wirklich als Zuschauer schon dabei ertappt fühlt, jetzt zu schreien, jetzt macht halt endlich, ne, weiter so ungefähr, dass ich hier nicht mehr länger auf die Folter gespannt werde. Mhm. Das macht dann Night Agent, vor allem finde ich in der ersten Staffel richtig, richtig gut. In der zweiten Staffel, ich weiß nicht, wie es dir im Vergleich jetzt, sage ich mal, zwischen den beiden Staffeln ging, hat Night Agent mich manchmal ein bisschen verloren, weil sie ein bisschen viel Fässer aufgemacht haben.
Ja, habe ich auch jetzt von vielen Seiten schon gehört, war bei mir überhaupt nicht so. Also ich fand die zweite Staffel sogar noch besser als die erste. Ich hatte richtig meinen Spaß mit. Ich fand auch, ja, sie haben da wieder viele Fässer aufgemacht, haben auch, ich glaube, viele Figuren, auch über die Figuren werden wir später nochmal detailliert sprechen. Aber, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich finde, das hat sich alles gut ineinander eingefügt und das hat nie bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich dann irgendwie raus war. Also von daher kann ich da die Kritik nicht so hundertprozentig oder kann ich da nicht so, ja, nachvollziehen kann ich schon, aber ich sehe es ein bisschen anders. Also bei mir hat es einfach anders gewirkt. Anders als übrigens bei The Recruit. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu Night Agent sagen möchtest, aber ich muss ja sagen.
Nee, ich wollte dich direkt fragen, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass du auch persönlich gesagt hast, irgendwie The Night Agent, The Recruit ist für dich zäh. War das schon von Beginn an so oder woran lag's? Es scheint ja dann mit diesem Kernpunkt der Spannung ein bisschen auch in Verbindung zu stehen.
Ja, leider. Also ich muss schon einfach sagen, The Recruit hat bei mir leider echt nicht gezündet. Ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Also ich habe jetzt, glaube ich, vier von sechs Folgen in der zweiten Staffel gesehen. Die erste komplett, das hat sich alles sehr gezogen. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass die Serienmacher neben dem Humor, zu dem wir gleich nochmal kommen, schon auch den Fokus auf einen gewissen Nervenkitzel eigentlich legen wollten oder auch auf eine Spannung. Die wollten schon auch Spannung erzeugen. Allerdings, um jetzt eine Frage zu beantworten, warum das bei mir nicht gefunkt hat, ich fand Owen als Figur von Beginn an super unsympathisch, also er ist sehr egoistisch und ich finde, er verhält sich auch seinen beiden Mitbewohnern, Terrence und Hannah, die gleichzeitig auch seine Ex-Freundin ist, ehrlich gesagt ziemlich arschig und deswegen hat mir da so ein bisschen die Identifikationsfigur gefehlt. Und ich glaube, was das Hauptproblem ist, wieso bei mir keine Spannung aufgekommen ist, muss ich einfach sagen, ist, glaube ich, die Inszenierung. Ich fand die Inszenierung sehr, sehr dröge. Es gibt einige wenige, sage ich mal, Set-Pieces, die, glaube ich, schon Potenzial gehabt hätten. Die sind aber alle so lahm in Szene gesetzt, dass ich da überhaupt nicht mitfiebern konnte. Auch da habe ich ein Beispiel für dich, und zwar das große Shootout am Ende der ersten Staffel.
In Prag, glaube ich,
Genau, in
ne, ist
Prag,
es.
da im Schnee dann teilweise so ein bisschen. Also ich fand das leider sehr seicht und fast schon generisch dahingeklatscht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich gebe dir 100% recht. Also, wenn ich diese beiden Serien vergleiche, dann allein schon in dem Vergleich zieht Recruit wahrscheinlich in vielen Punkten einfach den kürzeren, weil auch mir persönlich Noah Centineo nicht sonderlich ja, sympathisch ist von Anfang an. Also nicht nur irgendwie, vielleicht kann er auch gar nichts dafür, aber seine Ausstrahlung kommt nicht an die von Gabriel Basso ran.
Nee.
Die Dynamik auch mit anderen Figuren stimmt nicht, und es ist ja vor allem, ohne jetzt groß zu spoilern, in der ersten Staffel ja viel davon abhängig, wie er mit dieser Max interagiert. Und das hat manchmal geklappt, irgendwie so, dass man denen die Dynamik abgekauft hat, aber größtenteils habe ich das irgendwie auch ja überhaupt nicht gespürt, was das sein soll.
Ja.
Und ja, also ich hatte zwar zwecks Chronistenpflicht beide Staffeln durchgeschaut, und weil ich eben auch absoluter Vielschauer bin, habe ich das auch so für mich dann halt abgespeichert, und da kann man schauen. Aber es ist für mich jetzt kein Jahreshighlight gewesen. Weder die erste Staffel und die zweite Staffel noch weniger. Denn die erste Staffel hatte noch diesen Neuheitseffekt und eben hatte noch Laura Haddock. Die hat jetzt in der zweiten Staffel halt auch nochmal gefehlt. Und dann muss man auch in der zweiten Staffel sagen, die hat eine Setting-Verlagerung zum Teil dann nach Südkorea, und ich bin großer Korea-Fan, habe da auch schon viel aus dem Bereich, eben aus einheimischen Produktionen von dort gesehen. Und so uninspiriert und langweilig habe ich, glaube ich, aber Korea noch nie in einer Action- oder Spannungsproduktion eingewoben gesehen. Also das war wirklich auch dementsprechend wegen dieser vergeudeten Chance hier aus Korea mal durch die amerikanische Brille was rauszuholen, eine absolut verschwendete Chance. Also ich gebe dir recht, wenn wir den ersten Punkt jetzt mal abhaken, da macht The Night Agent noch ein paar Punkte. Vielleicht jetzt nicht so viel wie unsere beiden Referenztitel, aber kann zumindest hier mithalten. Aber in Sachen Spannung würden wir beide, glaube ich, sagen, The Recruit ist da eher im Rekrutenstatus.
Ja, leider, leider, dem würde ich zustimmen. Und wir haben es jetzt nicht als eigenen Punkt hier drin stehen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir das auch mit reinnehmen, das Thema, was du gerade schon so angekratzt hast. Das würde ich dann zumindest noch mal kurz auch noch mal abhaken, nämlich das Thema mit den ganzen Settings, mit der, was ja auch so typisch agentenmäßig ist, so die Reise um die Welt. Und das hast du bei The Night Agent eigentlich nicht, aber da fehlt es auch nicht. Und bei The Recruit hast du es, und da stört es. Weil du hast dann gerade in der ersten Staffel hast du dann teilweise in Folgen, in einer Folge hast du dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlt sechs verschiedene Ortswechsel, die dann immer groß angekündigt werden mit irgendwie dem Panoramabild und dann einer großen Schrift, keine Ahnung, Phoenix, Arizona, und dann sind sie irgendwann mal in Bahrain, in Kuwait oder wo auch immer, im Libanon. Und das ist, sage ich mal, sehr, sehr verschenkt. Da habe ich echt oft das Gefühl gehabt, ich weiß, das klingt jetzt sehr hart, aber dass sich da das Produktionsteam einfach ein paar schöne Urlaubstage gemacht hat. So fühlte es sich zumindest an.
Ja, oder dass sie irgendwelche Fördermittel eingestrichen haben von Location-Drehs. Gibt es ja auch oftmals als Grund, ohne da irgendwelchen Produzenten zu nahe zu drehen zu wollen. Aber den Eindruck hatte ich teilweise auch.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, dann der nächste Punkt. Das ist das Unvorhersehbare, habe ich es mal genannt. Also Twists, die eventuell einen noch aus dem, oder wie sage ich mal, also Twists, die komplett aus dem Nichts kommen, aber auch die trotzdem noch plausibel sind und gut platziert. Und ich habe da jetzt mal als Referenzbeispiel Homeland mitgebracht. Ich glaube, Homeland hast du auch nie gesehen.
Ja, doch, die erste Staffel habe ich
Oder, ah, die
tatsächlich
erste
gesehen.
Staffel. Ja, okay, dann kann man ja schon ein bisschen zumindest drüber reden. Denn dort war ja damals lange Zeit unklar, ist Nicholas Brody tatsächlich eben in seiner Entführung umgedreht worden? Ist er jetzt ein Schläferagent der Gegenseite, oder ist er eben weiterhin guter? Und wie sich das dann halt im Verlauf der ersten Staffel immer wieder hin und her gespielt hat, mit Indizien für die eine oder die andere Seite. Das hat ja den Reiz von Homeland am Anfang zumindest erst ausgemacht, ne? Und das war jetzt so ein bisschen halt ein lapidares Beispiel vielleicht, weil ich glaube, jeder, der mal so in dem Genre was gesehen hat, der will auch direkt wissen, was wir meinen mit Twists. Also quasi das, was man halt landläufig unter einer Wendung versteht, die das vorher Geschehene nochmal komplett in einem anderen Licht darstellt. Mhm. Und nochmal, wenn man es dann halt nochmal sehen würde, dann auch so sagt, okay, da gab es schon die Anzeichen dafür, dass da eigentlich was, ne, im Busch ist.
Ja.
Und sowas gibt es ja auch hier in beiden Serien mal immer wieder leicht eingestreut, sage ich mal, dass man so ein bisschen versucht zumindest, sein Publikum der Nase rumzuführen, was gewisse, ja, Motive oder gewisse Personen betrifft, die mit falschen Karten spielen etc. Ne? Wie würdest du das beurteilen? Gelingt es bei The Recruit und The Night Agent oder zumindest bei einer der beiden Serien für dich?
Also, ich sag mal, bei The Recruit, da hast du diesen leichten, ja, Mystery-Box-Aspekt zumindest, dass du als Zuschauer oder als Zuschauerin nicht so genau weißt in der ersten Staffel jetzt, welches Geheimnis eben Max verbirgt. Das ist ja erstmal so das, worum es sich das so ein bisschen dreht. Du weißt gar nicht so genau, was jetzt eigentlich ihr Geheimnis ist, aber dies verliert dann relativ schnell an Relevanz und ist dann am Ende des Tages auch gar nicht mehr so spektakulär. Und ansonsten konnte ich mich da jetzt zumindest in den anderthalb Staffeln, die ich gesehen habe, an nicht allzu viele Twists erinnern. Ich weiß nicht, ob du da gerade was parat hast. Bei einer Night Agent sah das ein bisschen anders aus.
Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist mit den Twists, ist auch bei The Recruit, glaube ich, nicht so Teil des Konzepts. Ja. Also es ist sehr linear hier alles, sehr vorhersehbar. Und dementsprechend, also wer jetzt hier ein Twist-Hunter ist und quasi wie bei Mission Impossible wartet, dass die Masken hier im Minutentakt abgerissen werden und jemand anderes sich drunter verbirgt, das darf man hier, glaube ich, bei The Recruit auf keinen Fall erwarten.
Genau, da darf man nicht erwarten, bei The Night Agent dann schon eher, zumindest auf jeden Fall ganz klar in der ersten Staffel, finde ich. Also da ist dieses, oder da hat dieses Auftun von Twist deutlich mehr Fleisch, weil es eben im Grunde die ganze Zeit auch darum geht, welchen Figuren aus Peters Umfeld man jetzt eigentlich vertrauen kann und welchen nicht. Und das muss ich schon sagen, hat bei mir auch schon dazu geführt, dass ich dann auch manchmal gar nicht selber wusste, okay, wer ist jetzt hier der Böse und wer ist der Gute? Und ich sag mal, in Staffel 2 sind die Konstellationen eigentlich relativ klar und ich finde, da ist es nicht mehr ganz so, was so die anderen Figuren angeht. Was ich in Staffel 2 allerdings ganz cool fand, ist, dass Peter dann selbst hin und wieder unvorhersehbare Dinge tut. Ich denke da jetzt an die Befreiung eines Gefangenen, die dann doch nicht nur für die anderen dort in der Serie überraschend kam, sondern auch für mich, ehrlich gesagt, weil er dann auch so ein bisschen sein eigenes Ding fahren muss, gezwungenermaßen. Und das fand ich schon hier auch ganz nett. Aber ich glaube, also wie gesagt, in The Night Agent sehe ich diese Twisty-Sachen schon deutlich mehr, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt, ja, 24-Charakter hat, wo dann wirklich jede Folge mit einem krassen Twist irgendwie endet.
Ja, also ich muss mal vielleicht an einer Stelle einhaken von dir, denn du hast gerade die zweite Staffel von The Night Agent, eben die Entwicklung von Peter, so ein bisschen besprochen, dass er dort eben auch Sachen tut, die man vielleicht von ihm nicht erwartet hätte.
Ja.
Das ist für mich nämlich ein Punkt, der für mich die zweite Staffel schlechter wie die erste gemacht hat, weil für mich dieser Charakter, wie ich ihn in der ersten Staffel kennengelernt habe, teilweise nicht mehr der gleiche ist und auch nicht nachvollziehbar sich so in diese Richtung entwickelt hat, wie ich ihn in der zweiten Staffel dann sehe. Das ist ein bisschen viel Drehbuch teilweise, wie er sich verhält. Und wenig aus der ja, dem zumindest, was man mitverfolgt hat, herausgenesen.
Ja, kann ich nachvollziehen, dass du das so auf jeden Fall auffasst. Habe ich jetzt gar nicht so weit drüber nachgedacht, aber ja. Gut, uns fehlt natürlich irgendwie auch ein zeitlicher Punkt zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Da ist ja auch einiges passiert, auch einiges Blödes passiert, sage ich mal. Sodass man natürlich schon sagen kann, okay, er hat sich da in einer gewissen Art und Weise auch entwickelt und ist da vielleicht sogar noch misstraulicher geworden, dass er nur noch oder noch egoistischer im positiven Sinne aber vielleicht geworden. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Er ist schon eine andere Figur als in der ersten Staffel. Das ist durchaus richtig, ja.
Was ich immer ganz gelungen finde, sind diese, ich sag's mal, ja, Stunt-Castings. in dem Fall in der zweiten Staffel hat mich dann doch, das können wir vielleicht an der Stelle mal spoilern, weil es in der ersten Folge relativ schnell passiert von der zweiten Staffel, ne? Hat mich dann doch überrascht, wie schnell die neue Partnerin an seiner Seite, wo er in Thailand zusammen unterwegs ist, ne? Wie schnell die dann gestorben war, weil ich dachte mir, wenn man hier die Schauspielerin, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ne, von den Pitch Perfect.
Ja.
Wenn man die castet, dann wird es auf jeden Fall eine ja, feste Größe hier für die Story haben. Sie taucht dann zwar nochmal in Rückblenden auf, aber so wirklich Relevanz hat sie dann doch nicht. Also das fand ich ganz gut und smart gelöst, weil man ja dann doch überrascht ist.
Ja, ja, genau.
Wie schnell die wieder aus der Handlung
geht. Ja, das stimmt. Brittany Snow heißt sie. Und, Brittany Snow. Genau. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich sehr, sehr überraschend. Ja, ist richtig.
Ja, aber war es auch realistisch. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Und zwar ist es auch wieder eine Sache, da könnte man stundenlang drüber reden, glaube ich, weil es gibt eben Agentenstoffe, die spielen tatsächlich in unserer Realität und spielen explizit damit, dass sie eben sehr nah an unserer Wirklichkeit dran sind in dem, was sie zeigen und quasi auch so nebenan, ne, passieren könnten. Und es gibt aber genau das Gegenteil von irgendwelchen total absurden Agentenorganisationen, wo man von vornherein weiß, das ist der fast schon näher dem Fantasy-Genre, ne? Und ich habe hier als Referenztitel eine französische Serie mitgebracht, die ich neulich auch schon mal am Rande tangiert hatte in einer Kompaktfolge bei The Agency, denn das ist das Original davon, Berührte Legenden.
Ah, okay.
Und zwar geht es darum, dass dort eine französische Agentenorganisation, eben das Büro der Legenden. Legenden bezieht sich dann nicht darauf, dass die irgendwie alt sind, sondern Legenden sind quasi die Aliase, also die Tarnidentitäten von diesen Feldagenten, wenn sie unterwegs sind in geheimer Mission und halt ein Leben annehmen, das nicht ihr eigenes ist. Und das ist so, also diese Serie ist so nah an unseren weltpolitischen Konflikten dran, dass einem teilweise, wenn man von allem die Originalserie sieht, die eben schon einige Jahre auf dem Buckel hat, und jetzt sich die geopolitischen Konflikte vor allem in Nahost und auch zum Beispiel in Ukraine und Russland anschaut, dass man da fast schon hellseherische Fähigkeiten der Autoren unterstellen würde. Ach krass,
ja, okay.
Das ist wirklich, ich habe die jetzt erst im vergangenen Jahr nachgeholt, alle Staffeln. Das ist wirklich furchteinflößend, wie nah das an der Realität ist, auch in der Art und Weise, wie eben hier Agenten agieren. Eben, es sind keine James Bonds und Ethan Hunts hier, sondern es sind eben Typen, wie man sich eben vorstellen würde, dass die auch in Deutschland, keine Ahnung, beim BND in echt arbeiten. Auch mit den Methoden, mit den eben wahrscheinlich, ich sag mal, ich war noch nie bei der beim deutschen Inlandsgeheimdienst, aber wie dort auch operiert wird und wie eben auch politisch intrigiert wird und dann verhandelt wird hinter den Kulissen zwischen verschiedenen Diplomaten und weniger eben da halt dann hier wirklich um Atomkoffer und Unterseeboote und solche Sachen geht, sondern hier geht es wirklich dann um Gefangenenaustausche, um Aufwiegen von Menschenleben in verschiedenen Situationen, darum, ja, wie sich verschiedene Inlands- und Auslandsgeheimdienste gegenseitig versuchen, Maulwürfe einzuschleusen und so. Und das ist wirklich sehr realistisch. Und ich muss auch sagen, dass teilweise hier beide Serien schon, also sowohl The Recruit als auch The Night Agent, immer wieder so Ansätze haben, wo man sagt, ja, das ist schon ein bisschen an unsere realen Begebenheiten angelehnt. Aber ich glaube, sowas wie Night Action als Organisation ist dann doch rein fiktionaler Stoff. Oder würdest du sagen, sowas könntest du dir vorstellen, dass wirklich unter dem Weißen Haus steht mit einem Telefon?
Naja, dass das genau so ist, das glaube ich nicht. Das ist natürlich schon, es sieht einfach schön aus, einfach nur einen Raum zu haben, wo ein Tisch steht und ein Telefon. Das ist natürlich alles nur der Inszenierung wegen so gemacht. Aber dass es da durchaus irgendwelche, sage ich mal, uns nicht bekannten oder der Welt nicht bekannten Organisationen oder Geheimorganisationen da gibt innerhalb, sage ich mal, dieser politischen Parteien. Das ist ja, glaube ich, ganz klar, dass das so sein wird. Allerdings, ich glaube, beim Thema Realismus, da stellt man sich dann auch ganz oft die Frage. Ich meine, wir werden schon mal ein kleiner Teaser fürs nächste Serienkonfekt kompakt. Da werde ich sehr wahrscheinlich eine deutsche Serie vorstellen, die sich auch dem Realismus verschreibt, nämlich da, wenn es um Polizeiarbeit geht. Und was einem bei solchen Sachen ja immer relativ schnell auffällt, ist, dass es dann alles gar nicht so spannend ist, wie das vielleicht dann der Tatort zeigt oder wie das halt dann eben jetzt im Fall von Agenten James Bond zeigt. Und ich glaube, von daher ist es zwar nett von dir zu sagen, dass du findest, dass in beiden Serien realistische Elemente vorhanden sind, aber ich glaube, ganz ehrlich, also
Rudimentär.
rudimentär, bei The Night Agent würde ich dir da vielleicht sogar noch an gewissen Punkten zustimmen, aber bei The Recruit muss ich ehrlich sein, also wenn wir jetzt nur rein von den Figurenzeichnungen ausgehen und natürlich auch allein von der Tatsache, dass ein Anwalt dann plötzlich in so eine Mission gerät, dann hat das natürlich nicht viel mit Logik und mit Realismus zu tun, weil ich glaube, wenn sowas passieren würde, wie es hier passiert, dann könntest du die ganze CIA dicht machen. Aber ja, ich finde das spannend und ich finde die Serie, die du jetzt als Referenz nennst, ich mag sowas immer gerne. Glaube aber jetzt hier in den beiden Serien davon ehrlich gesagt relativ wenig zu finden.
Also haken wir ab, wer es realistisch will, der sollte sich lieber an vielleicht sowas wie Büro der Legenden oder auch, ist ja dann doch die 1 zu 1 Kopie, aber in Sachen Realismus auf Augenhöhe, The Agency anschauen. Läuft übrigens jetzt in dieser Woche zum Staffelfinale. Also ich habe auch bislang nicht alle Folgen sehen können, sondern bin jetzt auch gespannt, ob es den gleichen Ausgang nimmt wie die Originalserie, ob man sich doch wegen davon unterscheidet jetzt am Ende der ersten Staffel. Zweite Staffel ist auch schon bestellt. Also könnte ich mir vorstellen, in Zukunft kommen wir noch mal drauf zurück. Aber für heute soll es das dazu gewesen sein. Jetzt wenden wir uns noch einem weiteren Punkt zu, der, ich glaube, auch ziemlich klassisch mit Agentenstoffen in Verbindung gebracht wird. Und das sind so, ja, die klassischen Laserkugelschreiber, die Codes, die, ja, ich sag mal, die Messer, die aus den Schuhen kommen, die Aston Martins mit den versteckten ja, Reißnägeln, die dann hinten rausrollen. Wir reden über Gadgets und die Technik und die EDV, die eben bei vielen Agenten zur Verfügung stehen. Und da habe ich als Referenz eine Serie mitgebracht, die auch so ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hattest, Alex Rider.
Nee, du hattest sie, glaube ich, mal in kompakt vorgestellt. Leider bisher noch nicht geschafft reinzugucken, ja.
Ja, das ist eine Serie über einen jugendlichen Agenten und der hat einen Kumpel, der ziemlich technikaffin ist und der bringt eben hier auch vor allem diese Komponente der Gadgets in diese Serie mit rein. Der hat dann auch irgendwelche ja, Möglichkeiten mit Deepfakes zu operieren, hat auch immer wieder kleine Apparaturen und die eben bei uns, sage ich mal, in der Realität nicht so weit verbreitet sind, wie es hier in der Serie so gezeigt wird. Also es wird schon so eine kleine Parallelwelt, die aufgemacht, wo eben bestimmte technische Spielereien weitergetrieben werden, als es für uns Otto-Normalverbraucher hier zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt mit diesen Gadgets und verschiedenen technischen Apparaturen, die vor allem bei ja, The Recruit, glaube ich, ein bisschen wieder Anklang finden. Aber so wirklich auf, sage ich mal, ja, Ethan Hunt und Mission Impossible Niveau sind die beiden Stoffe von heute hier auch nicht unterwegs.
Nee, glücklicherweise muss ich sagen. Also in The Night Agent, da ist mir das Einzige, was mir da so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, ist dieses KI-Programm in der zweiten Staffel, an dem Rose dann mitgearbeitet hat. Und du hast gerade schon Mission Impossible gesagt, welches so ein bisschen an diese Entität aus Mission Impossible erinnert, wo man halt in Sekundenschnelle irgendwie Menschen auf der ganzen Welt finden kann. Aber glücklicherweise, ich muss sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh Gott, nee, bitte nicht. Aber glücklicherweise, nutzen sie das dann nicht allzu lange, beziehungsweise es hat dann auch keinen großen Impact auf die Story. Ich bin da immer nicht so ein Fan von. von, also was ich mir geben kann, du hast gerade diese Alex Rider vorgestellt, so kleine Gadgets, das finde ich schon immer cool, aber wenn es dann irgendwie so um KI-Sachen geht oder so, da bin ich dann meistens raus. Ja, bei The Recruit ist mir jetzt nichts Besonderes aufgefallen, ehrlich gesagt.
Vielleicht habe ich mich da auch jetzt gerade getäuscht zwischen den beiden Serien. Ja, aber wie gesagt, es sind beides keine dieser Agentenstoffe, wo irgendwelche, ja, mit irgendwie, ja, Q oder so, ja, ne, mit so einem Zeugwart hier aufwarten. Oder ich sag mal, aus dem Zeichentrickbereich vielleicht Kim Possible.
Ja, ne? Oder Inspector Gadget.
Ja, solche Sachen. Ja. Nee, also da sind wir weit davon entfernt. Also es ist zwar nicht unbedingt realistisch in Sachen so politischer Verwicklungen, aber was so diese Möglichkeiten technischer Art betrifft, könnte man durchaus sagen, hier operiert man schon größtenteils in unserer Welt.
Ja.
Ja. Dann wenden wir uns mal einem Bereich zu, der aber dann definitiv über- oder außermenschlich ist, denn oftmals sind diese Agenten ja ziemlich zähe Hunde, vor allem was die Hand-by-Hand-Combats betrifft, stecken die viel mehr ein als der ganz normale, sag ich mal, Olympia-Boxer, ja, oder so. Denn da gibt es ja oftmals Kampfszenen, wo man sich denkt, da wäre eigentlich jeder normale Mensch schon nach einem Schlag K.O. und die stehen da immer noch dort und stehen ihren Mann. Mhm. Wie, du hast jetzt hier vorhin noch gesagt, du hast schon mal in Reacher, glaube ich, mit reingeschaut, ne?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen ein aktuelles Paradebeispiel hierfür für einen übermenschlich starken Agenten. Ich meine, er wird gespielt von Alex Richardson, der ja auch, Alan Richardson, der ja auch so als Typ schon mal nahe einem, ja, also optisch zumindest nahe einem Bodybuilder kommt, ne? Und dann auch noch ziemlich mobil ist und dementsprechend, ja, ich sag mal, übermenschlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest unrealistisch hart im Nehmen.
Ja, definitiv. Und damit spielen sie ja in Reacher auch mit dieser Thematik. Also der Typ ist ja wirklich eine Maschine. Ich glaube, der ist auch 2,13 Meter oder so groß oder 2,08 Meter oder so. Also der Schauspieler Alan Richardson ist ja, glaube ich, auch ehemaliger.
Nee, so 1,93.
Ah, doch nur? Okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Aber kommt ja auch aus dem American Football, hat, glaube ich, auch lange Football gespielt. Und ja, ist halt wirklich eine Maschine. Und genau, hat natürlich dann, es gibt dann diese Momente in Reacher, wo er dann irgendwie, man kennt es aus so Zeichentrickfilmen, wo du dann irgendwie siehst, wie so ein kleiner irgendwie einen großen irgendwie haut und der guckt nur so an sich runter und reagiert gar nicht so sehr darauf, sondern schlägt den anderen dann jeweils oder schlägt den anderen dann mit der Faust einmal in den Boden. Und so fühlt sich das auch bei Reacher dann teilweise an. Das hat mir damals tatsächlich sehr gut gefallen. Beide Staffeln habe ich gesehen. Ich fand beide sehr, sehr gut. Freue mich, jetzt kommt auch, glaube ich, bald die dritte raus. Habe ich auch große Lust drauf. Ja, und das ist aber quasi eine Serie, da finde ich, gehört das aber auch zu der Figur dazu. Also es ist ja quasi fast schon so sein Markenzeichen. Ich finde, das macht ihn ja auch so ein bisschen aus. Ich glaube, was mich dann nerven würde, und ich weiß nicht, du hast, glaube ich, noch eine andere Serie dabei, bevor ich jetzt auf unsere beiden Serien eingehe, aber das sind dann so Momente, wo ich dann denke, naja, also du siehst jetzt nicht so aus, als hättest du den Skill und trotzdem will die Serie mir jetzt beweisen, dass du den Skill hast und ja, das finde ich dann immer ein bisschen nervig, ehrlich gesagt.
Ich habe jetzt noch mitgebracht Jack Ryan, aber jetzt weniger vielleicht, um es mal noch ein bisschen auszudehnen, den Begriff Skills, der hat auch schon ziemliche Nehmerfähigkeiten, aber da habe ich es in erster Linie darauf bezogen, dass er eben als Analytiker so weit überdurchschnittliche Fähigkeiten hat. Also eben nicht nur diese körperliche, physische Komponente der Skills, sondern eben auch das Intellektuelle. Das ist ja auch oftmals bei Agenten so, dass die ja auch so einen leichten Genie-Faktor noch mitbringen, ne? Also manchmal in Jack Reacher wird ja beides dann quasi kombiniert. Er wird ja so als Sherlock Holmes mit Muskeln auch immer wieder beschrieben. Aber Jack Ryan ist eher dann halt nur Sherlock Holmes oder halt vor allem, was diese Kombinatorik betrifft auf und vorauszuahnen, was der Gegner quasi als nächsten Schachzug plant. Da hat er manchmal, sage ich mal, fast schon Fähigkeiten, wo man denkt, das ist eigentlich nicht mehr realistisch, sondern grenzt schon an Wahrsagen.
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, da leiten wir jetzt mal über zu unseren Serien. was diese beiden Charaktere, glaube ich, ausmacht, ist, dass sie ja jetzt keine Übermenschen sind, ne? Also sowohl der Owen als auch der Peter sind eigentlich eher so diese Nice Guys, die, wie du vorhin gesagt hast, so Fish out of water mäßig in diese Situationen reinschlittern. Es sind jetzt keine ausgebildeten Superhelden-Agenten, sondern es sind eigentlich welche, die bei diesen Agencies zwar angelernt sind, aber jetzt keine Super Soldier für alle Zwecke sind.
Genau, und ich sag mal, bei Owen, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass er eigentlich genau das Gegenteil darstellen soll. Seine Kampffähigkeiten sind halt sehr begrenzt. Es gibt ja dann, glaube ich, auch gerade in der ersten Staffel so ein paar Szenen, in denen er eigentlich ja, kurz vor dem Game Over steht und dann mit viel Glück nur aus brenzligen Situationen rauskommt. Was dann wiederum dazu führt, dass ihn das sowohl relativ dödelig darstellen lässt, aber seine Kontrahenten, die ihn dann jagen, noch umso mehr. Weil ich finde, bei sowas, wenn du so Figuren hast, die irgendwie dann immer du, ja, immer so mit Glück irgendwie entkommen, dann macht das irgendwie die Gegenseite wieder auch noch ein bisschen lächerlich, weil ich denke mir dann, also, wenn jetzt da, sage ich mal, jemand ohne Skills von wirklich ausgebildeten Agenten gejagt wird und die verkacken es dann trotzdem, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen groben Fehler machen, dann nehme ich das auch nicht mehr so richtig ab. Da gibt es, glaube ich, diese Verfolgungsjagd durch so ein Lagerhaus in der ersten Staffel, bei den Owens Verfolger, ja, die schon irgendwie auf den ersten Blick wie so ausgebildete Killer, glaube ich, wirken, sich dann aber halt genauso dumm anstellen wie Owen selbst, wenn nicht sogar noch dümmer. Und das hat dann bei mir, oder das sorgt dann bei mir immer für so ein bisschen, na, das sowas nervt mich dann leider doch relativ schnell. Bei The Night Agent ist es nicht ganz so schlimm, weil ich finde, Peter Sutherland, dem siehst du schon auch an, dass der, wenn es hart auf hart kommt, ruhig, also zuschlagen kann und auch da, glaube ich, sage ich mal, jetzt keine Angst vor irgendwelchen Kämpfen hätte, da ja auch dann gerade, glaube ich, Ende der ersten Staffel und dann auch in der zweiten Staffel öfter mal in so Faustkämpfe gerät. Aber das fühlt sich irgendwie, ja, dann doch so ein bisschen realistischer. Jetzt sind wir wieder beim Thema Realismus, aber doch realistischer an, als es das bei The Recruit, ist. Wie siehst du das?
Ja, absolut, was ihn betrifft. Also Owen, da bin ich bei dir. Der hat ja auch jetzt nicht dieses. Er ist zwar ein schnuckeliger Typ, sage ich mal, ne? Aber er ist jetzt keine Muskelmaschine wie Jack Reacher. Und er wird für mich aber eher, wie gesagt, auf dieser smarten Ebene manchmal so ein
Das
bisschen
stimmt, ja.
begabt dargestellt. Du wirst dich erinnern, in der zweiten Staffel ist, glaube ich, gleich relativ am Anfang, wenn er diesen Dialog hat, kurz nach der Ankunft da in Korea, wo er diesen Koreaner dann, mit dem er sich später anfreundet, so ein bisschen outsmartet,
Ja.
wo er so mit diesen sprachlichen, diese Kleinigkeiten
Ja,
erkennt
ja,
und
ja.
dann, das wird einem zwar als Zuschauer ein bisschen zu Eiche unter die Nase gerieben, finde ich, da könnte man auch ein bisschen weniger offensiv damit umgehen, dass er jetzt da noch fünf Sachen herausstellt, wo er eben den jetzt dann durchschaut hat, dass er eben ihn nur testen wollte, ne?
Ja, auf jeden
Und
Fall.
eigentlich schon weiß, dass er Agent ist und nicht der Anwalt oder keine Ahnung, ne?
Ja.
Aber das ist ein bisschen der Reiz auch dieser Serie, dass eben der sich so ein bisschen durchschlawinert, ne?
Ja, durchaus, ja.
Ja. Und da ist er aber auch nicht so unähnlich in manchen Situationen wiederum wie der Peter
Das
Sutherland, der
stimmt.
ja auch sich oftmals eher dann so verbal rausmanövriert aus
Ja,
Sackgassen.
ist richtig. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Ja, da, ja. Sehe ich auch so.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Appeal, weshalb diese beiden Serien auch, glaube ich, bei der gleichen Zielgruppe eben eher bei den jungen Zuschauern, bei den Fans dieser beiden Schauspieler so gut ankommen, weil die eben da so ein gewissen Nahbarkeitsfaktor mitbringen. Also, ich glaube, dass mit einem deutlich älteren Protagonisten oder mit einem nicht ganz so handsome Guy, sage ich mal, die beide Stoffe nicht so funktionieren würden wie mit den eben unbeschriebenen Blättern, die man ja am Anfang da hatte. Ich meine, der Gabriel Basso, was ich hatte den, glaube ich, vor The Night Agent überhaupt nicht gekannt.
Nee, ich auch nicht.
Und Noah Centineo war ja aus dieser All the Girls, ne? Und so, diese Netflix-Rom-Com-Serie oder Reihe war er ja bekannt, aber jetzt auch nicht in einem anderen Genre-Kontext. Also dementsprechend denke ich mal, dass ein Teil der Faszination dieser beiden Stoffe, weshalb ja auch weiterhin die Quoten gut sind, darauf basiert, dass diese Typen so ein bisschen auch dem anderen Agentenbild, eben das wir jetzt auch skizziert haben in Bezug auf diese Skills und diese Action-Haudegen, so krass widersprechen. Also vielleicht auch hier, wir haben es jetzt als Kernkompetenz angeführt, aber manchmal ist ja auch die Ausnahme dann die Bestätigung der Regel. Ne? Also vielleicht funktionieren manche Stoffe auch gut, wenn man eben genau das Gegenteil davon macht, was vielleicht erwartet wird.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich schon auch, weil du dann natürlich auch mit einer gewissen Art Erwartungshaltung beim Zuschauer irgendwie punkten kannst. Und ich glaube schon, dass dieses dann doch Überraschende, was dann auch teilweise mit so Figuren gemacht wird, dass das wirklich auch dafür sorgt, dass man dann denkt, ah, das habe ich aber so noch nicht erwartet und gesehen und das kann dann funktionieren, ja, ja. Wie gesagt, bei mir hat dann das bei The Recruit nicht funktioniert. Dafür muss dann halt eine Figur auch sympathisch sein, aber auch das ist ja immer so eine Geschmackssache. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, ja.
Jetzt habe ich direkt die Überleitung und zwar entgegen dem, was man erwartet, da macht auch Slow Horses viel. Das ist eigentlich komplett der Gegenentwurf zu vielen anderen Agentenstoffen, denn hier sind die Agenten, ich sag mal, eigentlich alle auf dem Papier erstmal Loser.
Ja.
Denn dieses Lauhaus, wo die eben stationiert sind, ist eigentlich die Resterampe für die, die im Dienst vom MI5 versagt haben. Und dort ich dann eben in dieser Untereinheit um Fälle kümmern müssen, die ja für die anderen eigentlich zu fein sind. Ne? Und die habe ich nämlich jetzt für die Kategorie Teamplay als Beispiel mitgebracht. Denn eben weil das alles dann so ein bisschen Outlaws sind, müssen sie sich eben zusammenraufen und ihre verschiedenen eher kruden und absonderlichen Skills zusammenlegen, um dann eben doch als Team wieder herausragende Leistung bringen zu können. Und ich glaube, wir haben das jetzt hier mal so ein bisschen als zusammengefasst. Das ist so eine Art, ich sag mal, Skill-Bereich. Also quasi, was in Agentenstoffen oftmals wichtig ist, entweder, dass ein Agent weiß, eben dann mit anderen Kollegen zu interagieren oder eben, ich sag mal auch, beispielsweise seine Reize auszuspielen. Ne? Ist ja oftmals auch, dass bestimmte männliche Agenten vor allem dann so inszeniert werden, dass sie immer genau wissen, wie sie ihre weiblichen Gegenüber bezirzen müssen. Oder eben auch bei den weiblichen Agenten, wie sie ihre Skills, sage ich mal, dementsprechend einsetzen. Ist es auch, ich habe nämlich Alias, die Agentin, gar nie wirklich gesehen. Du hast es als Beispiel hier mitgebracht. Das ist auch Teil von ihren Skills, eben ihre Weiblichkeit einzusetzen? Oder war das jetzt die Nennung eben wegen dem Teamplay?
Na, ehrlich gesagt, ich habe die Kategorie tatsächlich, also so wie du sie jetzt genannt hast, habe ich sie auch verstanden. Also es geht hier um die Teams, beziehungsweise auch dann um, wie so ein Team funktionieren kann. Und dahingehend haben wir das jetzt so ein bisschen ausgeweitet. Mir war es auch wichtig, jetzt vielleicht mal eine Serie mit reinzubringen, wo wir eine weibliche Protagonistin haben. Und lustigerweise ist es jetzt bei ihr so, dass es eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was du gerade sagtest, nämlich, dass sie nicht ihre weiblichen Reize einsetzt, sondern dass sie halt eben nicht übersexualisiert ist. Also wir sprechen jetzt von Alias, der Agentin, der von Jennifer Garner gespielt wird, eine Serie, die ich leider auch noch nicht komplett gesehen habe. Ich glaube, 5 Staffeln gibt es. Ich hatte mal 3 oder 4 gesehen, wollte es unbedingt mal weitergucken. Hab die hier auch irgendwo auf DVD rumfliegen. Genau, und sie spielt eben die Agentin Sydney Bristow, die genau, wie ich gerade schon sagte, eben nicht übersexualisiert ist, sondern eben eine sehr ernstzunehmende Kämpferin ist, sage ich mal, die sich dann eben auch in dieser von Männern dominierte Welt absolut behauptet. Und ich sag mal, anders als viele männliche Actionhelden hat Sydney dann auch eine emotionale Tiefe, weil sie halt eben auch, sage ich mal, persönliche Verluste erlitten hat und ihre Mission dann auch hinterfragt und dann auch nicht nur, sage ich mal, äußerlich irgendwie kämpft und wortwörtlich da in Kämpfe geht, sondern eben auch regelmäßig mit sich selbst kämpft und innerlich kämpft. Und das finde ich tatsächlich bei dieser Serie ganz spannend. Vielleicht ist sie auch heute nicht mehr so hundertprozentig genießbar, weil sie, glaube ich, erzählerisch auch vom Tempo her dann unseren heutigen Sehgewohnheiten nicht mehr so entspricht, aber so rein inhaltlich, rein von der Figur Sidney Bristow her, fand ich Alias immer cool und werde das auf jeden Fall auch nochmal weitergucken und mal gucken, vielleicht werden wir irgendwann mal die Zeit finden, auch über alte Serien zu sprechen, das hatten wir uns ja auch mal so ein bisschen auf die Agenda gesetzt, mal gucken, ob wir das irgendwann mal machen können, dann würde ich die vielleicht nochmal mitbringen, bis dahin kann ich da nur empfehlen, reinzugucken. Macht auf jeden Fall Spaß und wie gesagt, mir war es jetzt in dem Zuge vor allem wichtig, eine Serie mitzubringen, wo wir eine weibliche Protagonistin haben.
Ja, sehr gut, das freut mich, weil ich habe Alice auch Einzelfolgen mal gesehen, aber nie wirklich verfolgt, mhm. Das war so ein bisschen vor der Zeit, wo ich mich mit der Genre-Thematik auseinandergesetzt habe. Wobei wir jetzt direkt beim Punkt sind, Alias die Agentin heißt ja schon Alias die Agentin, weil es, also der Titel ist schon gleichzeitig quasi die Protagonistin, ne? Mhm. Und so ist es ja auch bei unseren beiden Serien heute, also The Night Agent ist ja The Night Agent Singular und The Recruit ist auch nur einer.
Ja.
Es sind beides quasi erstmal Solo-Helden, ne? Aber ist es denn auch tatsächlich so oder basiert auch ein Teil ihrer Erfolge auf Teamplay?
Tja, also ich würde vielleicht mal mit The Night Agent starten, weil ich glaube, hier ist es ein bisschen einfacher vielleicht zu sagen, weil ich finde schon, dass das Teamplay in The Night Agent wirklich hervorragend funktioniert. Also wir haben alleine Rose, die ich ehrlich schon sagen muss, eigentlich eine Scene-Stealerin ist und die ich wirklich hier über alles liebe. Ja. Und die beiden als Paar, Peter und Rose, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, dass die sehr gut zusammenarbeiten. Dazu haben wir in der ersten Staffel, muss man ja auch noch sagen, die habe ich jetzt tatsächlich fast so ein bisschen wieder vergessen. Aber als ich jetzt dann hier meine Notizen gemacht habe, sind mir die beiden wieder eingefallen mit Chelsea Arrington und Eric Mongs, die dann ja auch, sage ich mal, die Tochter des Vizepräsidenten beschützen, da nochmal so eine eigene kleine Story bekommen und auch nochmal, und das finde ich das Spannende auch, jeweils ihre eigene Background-Story bekommen, finde ich, passen hier auch hervorragend rein. Also sind so ein bisschen das Gegenstück zu Peter und Rose. Später arbeiten die vier dann zusammen. Fand ich wirklich, wirklich fantastisch, die vier hier als Team zu sehen. Und in Staffel 2 hast du eigentlich dasselbe mit Catherine Viva, die ja dann auch die Vorgesetzte sozusagen von Peter ist. Und du hast dann eine Figur namens Noah. Das ist eine Mitarbeiterin der iranischen Mission, die hier dann ebenfalls sehr gut in die Gruppe um Peter und Rose eingefügt wird. Und was ich dann nochmal sagen möchte, wenn wir jetzt über dieses Teamplay sprechen, kann man auch vielleicht nochmal über so die Nebenfiguren sprechen, weil ich finde diese ganze Figurenkonstellation in The Night Agent, finde ich fantastisch, denn ich finde, die sind bis in die kleinsten Nebenrollen also sehr, sehr gut besetzt. Wir haben in Staffel 1, haben wir es noch gar nicht erwähnt, haben wir Robert Patrick, also unser T-1000, der hier diesen Deputy Director Hawkins spielt und dann haben wir diese Stabschefin Diane Farr, die ja auch eine große Rolle hat. Wir haben die US-Präsidentin selber, wir haben den Vizepräsidenten. Da hast du weitere coole Figuren, die ich alle wirklich echt auch spannend fand und du hast eigentlich die gleiche Anzahl an Nebenfiguren auch nochmal in Staffel 2. Und wie gesagt, ich finde, eigentlich all diese Figuren haben ihre Daseinsberechtigung und bekommen auch allesamt ordentlich Fleisch und auch Rahmenhandlung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und um jetzt vielleicht mal den Bogen zu The Recruit zu schlagen, wo du dann direkt gerne weitermachen kannst. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste am Ende von der zweiten The Night Agent Staffel mehr über einen von irgendwelchen Handlangern eines Antagonisten, weil ich da wirklich eine schön ausgearbeitete Background-Story bekomme. Selbst wenn es nur ein Schläger aus der zweiten Reihe ist, hatte ich so zumindest das Gefühl, als ich nach anderthalb Staffeln über die Hauptfigur in The Recruit weiß. Ist vielleicht jetzt ein Hot-Take, aber ich finde, die Figurenausarbeitung, die hat mir doch hier deutlich besser gefallen.
Ja, er ist, also Owen ist mehr so ein Spielball, habe ich auch in der zweiten Staffel immer noch den Eindruck gehabt, dass er dieses Fish-out-of-water-Ding noch nicht auf die nächste Stufe gebracht hat. In der ersten Staffel wird er eben in diese Konstellation mit Max manövriert. Und diese Dynamik ist dann auch schon so eine gewisse Form von Teamplay und sich gegenseitig quasi helfen. Aber so wirklich, wie gesagt, es ist, ohne jetzt groß zu verraten, aber es ist ja dann quasi dann damit auch schon relativ schnell wieder vorbei. Für die zweite Staffel wird ihm dann eben dieser Koreaner an die Seite gestellt, so ein bisschen als Buddy, oder als Helfer, sage ich mal, der Widerwillen, ne? Und das hat für mich eine Dynamik, die für mich nicht funktioniert hat. Auch deswegen hat es der zweiten Staffel meiner Meinung nach auch für mich das Genick gebrochen, dass man Max eben nicht mehr dabei hatte und die Staffage in der zweiten Reihe hinter Owen. Wie du sagst, nicht nur Owen hat hier Probleme irgendwie zu wachsen und irgendwie interessant zu werden, sondern eben auch die Nebendarsteller.
Ja, du hast hier
Und
Lester und Violet, die ja auch mit ihm da zusammenarbeiten. Und ich finde, aus denen machen sie halt
bleiben alle
überhaupt
blass,
nichts. Die
ja.
bleiben komplett blass und das ist so schade. Und ja.
Also ich hatte vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt, also wie gesagt, Slow Horses oder auch in Alex Rider gibt es ein wirklich klasse Trio, dann vor allem in der dritten Staffel, kombiniert dann auch noch mit der Aufseherin bzw. Ziehmutter von Alex Rider, was dann mehr oder weniger eigentlich vier sind, die zusammen immer wieder dann aufeinander angewiesen sind, dass der andere dabei ist, weil man eben die spezielle Fähigkeit braucht. Und bei The Recruit habe ich immer den Eindruck, es ist eigentlich egal, wer dann dabei ist. Das sind nur Stichwortgeber. Auch dieser, wie heißt der von Christian Prune gespielte Yanis Ferber, den sehe ich auch ganz gern, weil der war damals in Orphan Black schon dabei und hatte immer lustige Szenen. Aber der ist mehr so ein Comic Relief Charakter. Und wir sind dann auch vielleicht direkt hier jetzt beim letzten Punkt unserer Gegenüberstellung. Vielleicht ist es ja auch genau das Problem. Und zwar ist der letzte Punkt Humor, dass eben The Recruit da einen vielleicht nicht ganz ausgewogenen Cocktail hinbekommt aus seriöser, ernst gemeinter Agenten-Action mit Spannung und eben den vielleicht dann auch notwendigen Gags. Du hast aber vielleicht in dieser Kategorie eine Serie mitgebracht, die du mir noch mal schmackhaft machen
Ja.
möchtest, denn in Chuck habe ich tatsächlich nie reingeschaut.
Oh ja, das ist sehr schade. Das kann ich nur empfehlen. Also, Chuck ist tatsächlich eine ganz, ganz tolle Serie. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ist in allen Punkten witziger als The Recruit, muss ich zumindest sagen. Ich weiß, dass Bernd auch ein großer Fan von Chuck ist. Und ich glaube, allein die Ausgangslage ist dann schon nochmal deutlich cooler als bei The Recruit, weil wir haben hier eben Chuck Bartowski, der als Mitarbeiter in der Computerabteilung eines Elektromarkts arbeitet und eines Tages dann ja, eine E-Mail, glaube ich, eines ehemaligen Studienkollegen bekommt, der mittlerweile eben für die CIA arbeitet. Und in dieser Mail befinden sich halt alle Daten aus den Datenbankservern der CIA und der NSA. Und diese ganzen verschlüsselten Daten werden dann so schnell vor Chucks Auge abgespielt, dass sie sich halt in seinem Unterbewusstsein einspeichern. Und danach werden die Daten halt direkt gelöscht. Und damit ist Chucks Unterbewusstsein sozusagen die einzige noch existierende Quelle für all diese Daten, dass sie halt eben auch keine Sicherungskopie oder sowas gibt. Und daraufhin sorgen natürlich zwei CSI-Agenten für die Sicherheit von Chuck und diesen sensiblen Daten. Und er wird dann logischerweise auch nach und nach freiwillig oder unfreiwillig zum Agenten ausgebildet. Und ich muss sagen, ich hatte da wirklich meinen Spaß mit. Das hat am Anfang so ein bisschen ist es so ein bisschen Case of the Week mäßig, was ich ja eigentlich per se immer ganz gerne mag. Das heißt, man kann da auch ruhig mal, oder du, falls du Interesse hast, irgendwann auch einmal so, ich glaube, in der ersten Staffel ist es zumindest noch so, einfach mal mittendrin dir eine Folge an gucken, ob dir die Thematik oder ob dir die Tonalität gefällt. Und was ich so toll an Chuck finde, ist, dass es halt eben sehr mit diesen von uns jetzt schon sehr aufgedröselten Agentenfilm-Klischees eben spielt, seien es irgendwie teure Anzüge, teure Autos oder natürlich eben auch diese Reisen um die Welt, die wir ja schon auch besprochen haben. Das findest du hier alles. Und das eben in Verbindung dann, sage ich mal, mit so popkulturellen Referenzen aus Filmen, Serien und auch Videospielen, das hat für mich als so halber Nerd die Serie schon echt zu einem wirklichen Genuss gemacht. Und ich musste wirklich sehr, sehr viel lachen. Auch hier hast du wieder tolle Figurenkonstellationen. Du hast einen der Baldwin-Brüder, ich weiß jetzt nicht genau, welcher es ist, der hier einen dieser beiden CSI-Agenten spielt, die ihn da, die ihn da quasi ja, begleiten. Adam Baldwin ist es. Du hast hier Yvonne Strahovski, die man ja auch kennt, die dann so ein bisschen auch sein Love Interest wird, die eben auch eine Agentin ist. Also, das ist schon alles sehr, sehr toll. Und du hast hier eben auch dann so, du hast es gerade bei Janice gesagt, das Wort Comic Reliefs natürlich, so Comic Relief Charaktere, die dann auch zusammen mit ihm da in diesem Elektroladen arbeiten. Aber das ist alles schön ausgearbeitet, das macht alles super viel Spaß. 5 Staffeln sind es, ich glaube knapp 90 Episoden. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Und finde ich, wie gesagt, in allen Belangen witziger als The Recruit. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die Serie hatte auch 90 Folgen Zeit. Das war damals auch eine andere Zeit. Da hat man noch Staffeln gemacht, die irgendwie pro Episode oder pro Staffel 17, 18 Folgen lang war. Ist natürlich richtig. Nichtsdestotrotz, ich finde Chuck, den Darsteller, das ist ja auch kein geringerer, das ist Zachary Levi, den wir auch kennen, glaube ich, in einer seiner allerersten Rollen, bevor er dann ja auch, glaube ich, bekannt wurde als, was hat er zuletzt gemacht?
Shazam.
Genau, Shazam. Ja, ist ganz toll. Also kann ich nur empfehlen.
Und ich empfehle an der Stelle nochmal, ohne jetzt nochmal zu tief reinzutauchen, ein zweites Mal heute schon Slow Horses.
Ja.
Denn dort ist der Jackson Lamb ein absoluter Lachgarant, sage ich mal. Also Gary Oldman spielt diese Figur so sensationell gut. Ob er da furzt oder Leute beleidigt, es ist jedes Mal liegt man unter der Couch vor Lachen. Und trotzdem hat die Serie emotionale Momente, die funktionieren und ist immer auch spannend. Also da wird die Balance auch sehr gut gewahrt. Wie gesagt, ich finde auch, da gebe ich den allen Punkten recht, dass ja, es steht und fällt auch beim Humor mit der Sympathie. Und dementsprechend habe ich auch hier Owen nicht jeden, ja, flapsigen Spruch dann irgendwie abkaufen wollen, weil ich ihn einfach nicht so sympathisch fand.
Ja, und ich finde, The Recruit fühlt sich, ich habe es hier noch aufgeschrieben, das würde ich jetzt zumindest einmal kurz sagen, so ein bisschen wie so eine größere Version von Brooklyn Nine-Nine irgendwie an. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie da teilweise dann auch so, ja, es gibt so einzelne Momente, die fast schon so sketchartig wirken, die dann vielleicht auch so ein bisschen zusammenhanglos plötzlich erscheinen, wenn dann Owen da wieder ins Büro von seinem Vorgesetzten muss. Der ja auch irgendwie eine Parodie irgendwie ist und aber diese Klasse von Brooklyn Nine-Nine, dieses On-Point, diesen Humor, den hat es jetzt für meiner Meinung oder meiner Meinung nach hier bei Weitem nicht erreicht.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, nicht erreicht. Warst du jetzt bei beiden Serien, sag ich mal, eher von der ersten oder zweiten Staffel oder vom Übergang, sag ich mal, jetzt enttäuscht? Ich glaube, wenn ich es richtig vorhin mitbekommen habe, bei Night Agent nein. Bei Recruit würdest du sagen, da würdest du wahrscheinlich beide Staffeln nicht nochmal schauen.
Genau, also bei The Night Agent, wie gesagt, da jetzt so im Nachgang finde ich die zweite Staffel sogar, oder hat mir fast sogar einen Ticken besser gefallen als die erste. Ich würde es gar nicht so sehr gegenüberstellen. Ich fand beide Staffeln einfach toll. Wie gesagt, die erste ist, glaube ich, vielleicht noch mal in gewissen Punkten überraschender. Hat auf jeden Fall einige Twists zu bieten, hat viel zu miträtseln auch zu bieten und auch zu mitfiebern. Die zweite Staffel ist dann halt wieder so ein bisschen mehr typisches Agenten, Kino, sage ich mal. Aber da hatte ich auf jeden Fall bei beiden Staffeln meinen Spaß mit. Und bei The Recruit, muss ich leider sagen, hat es bei mir von Anfang an nicht gezündet. Leider, ich hätte es wirklich gern gemocht, weil ich, wie man bei Chuck ja gerade gehört habe, eigentlich sowas auch immer ganz cool finde. So, ja, Fish Out of Water haben wir jetzt schon mehrfach benutzt, den Begriff, solche Geschichten und das damit Humor zu verbinden. Ey, da bin ich der Erste, der das cool findet, wenn es halt gut gemacht ist bei The Recruit. Ja, da hat es bei mir halt leider einfach nicht gezündet, was schade ist. Und wie gesagt, die zweite Staffel habe ich dann auch nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, das sagt ja schon einiges. Von daher, ja, I'm sorry.
Ja, da kann ich mich auch wiederum nur anschließen, denn ich fand auch Night Agent, die zweite Staffel, noch guckbar. Ich fand zwar die erste besser, aber mochte auch die zweite und fand, obwohl die 10 Folgen hat und The Recruit ja nur 6, hatte ich die gefühlt schneller und ja, durchgängiger geguckt als die andere Serie. Und man kann ja schon verraten, also The Night Agent wurde direkt für eine dritte Staffel bestellt, die wird derzeit auch schon produziert, da wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr schon weitergehen. Bei Recruit gibt es da noch Fragezeichen und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, gab es einen ziemlich krassen Downfall von Staffel 1 zu Staffel 2, der den Machern auch so ein bisschen zu denken gibt und angeblich laut What's Next on Netflix, einer gut informierten Branchenseite, steht die Chance auf eine dritte Staffel bei Recruit derzeit nur bei 15 bis 20%. Also so wie es ausschaut, wird man von Owen Hendricks nichts mehr sehen. Von Peter Sutherland hingegen schon. Und dann freuen wir uns da vielleicht im nächsten Jahr drauf, dass wir dann nochmal über die Serie auch sprechen können. Worüber wir jetzt demnächst sprechen, hat der Flo schon kurz angerissen, ist in einer neuen Kompaktfolge in der nächsten Woche wieder über 4 Serien insgesamt. Ich glaube, wir verraten aber noch nicht alles, oder?
Nee, würde ich auch
Machen wir
nicht
noch ein
machen.
bisschen Geheimnis drumherum. Und um was es dann auch in der nächsten regulären Folge geht, da sind wir uns noch nicht ganz einig, aber was wir schon sagen können, es wird eine geben und mit ziemlicher Sicherheit dann schon in 2 Wochen werden wir wieder tief einsteigen in eine weitere Serie. Und bis dahin, ja, würde ich sagen, die letzten Worte gehören heute dir und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören.
Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören. Macht es gut. Mir fällt jetzt leider kein schmissiger Agentenrausschmiss hier ein. Deswegen bis dann. Tschüss.